Für heute Abend habe ich einen Vers herausgesucht aus 4. Mose 24, Vers 17, wo ein Mann mit Namen Bileam einen Stern sieht. Er sagt, ich sehe jemand in weiter Ferne, noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs, ein Zepter erhebt sich in Israel. Ich habe gerade vor wenigen Tagen Teenies gefragt, was für sie zu Weihnachten gehört. Die Antwort war einfach, drei Dinge: der Baum, Geschenke, Familie. Ich weiß nicht, was Sie geantwortet hätten. Baum, Geschenke, Familie. Für mich zumindest heute Abend deutlich gehört noch der Weihnachtsstern dazu. Wobei ich nicht an die Pflanze denke, sondern an Jesus, der dieser Weihnachtsstern ist. Hier sprach ein Mann mit Namen Bileam in einer weiten Vorschau. Der Bileam war eine merkwürdige Person. Er war eigentlich Wahrsager von Beruf. Heute nennt man das ja Lebensberatung, klingt etwas besser. Und er hat damit sein Geld verdient. Aber hier hat er vorübergehend auch mal die Gabe der Prophetie bekommen, was unwahrscheinlich ist eigentlich, denn ein Wahrsager hat normalerweise in Pläne Gottes keinen Einblick. Der blickt nur in ein Leben, in dem Gott nicht vorkommt. Kann er etwas sagen? Im anderen Bereich hat er nichts zu suchen und auch keinen Einblick. Aber hier hat er ausnahmsweise einen Einblick in die Pläne Gottes und hat dazu extra den Geist Gottes bekommen. Und er sagt, er sieht einen Stern von Weitem. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das von Weitem? Ist er einfach so weit entfernt oder was bedeutet das? Wir sind ja inzwischen gewohnt, auch zu weit entfernten Sternen vorzudringen. Da ist doch so ein kleines Autochen, was jetzt auf dem Mars herumfährt. Ich weiß nicht genau, wie lange war das unterwegs. Vielleicht wissen Sie das besser als ich, meine 3 Jahre oder irgend so etwas, bis es da angekommen ist. Und jetzt erkundet hat tatsächlich, auch auf dem Mars gibt es kein Leben. Wenn ein Stern weit entfernt ist, kann das ja in Lichtjahren ausgedrückt werden, wobei Lichtjahre eine Entfernungsangabe ist, aber auch eine Zeitangabe. Und in der Bibel sind Sterne, genauso wie in unserer Sprache, nicht nur irgendwelche Sachen, die man oben am Himmel sieht, sondern auch Personen. Wir sagen ja auch zu einer berühmten Person, er sei ein Star. Und das ist ja das englische Wort für Stern. Oder wenn jemand nicht so bedeutend ist, sagt man, naja, so ein kleines Sternchen ist er schon oder sie, aber mehr nicht. Also von Weitem sieht er einen Stern. Jetzt wäre die Frage, wie sieht er ihn denn? Mit den Augen hier? Ich ließ mir sagen, dass man mit seinen Augen ungefähr 5000 Sterne am Himmel sieht. 5000, ich habe sie noch nie gezählt. Aber wenn Sie ein Fernrohr nehmen, kommen Sie schon auf 2 Millionen Sterne. Und wenn Sie ganz und gar in so eine Sternwarte gehen, dann kommen Sie auf ein paar Milliarden Sterne. Wenn er einen Stern von Weitem sieht, mit welchen Augen sieht er den? Alle Sterne, die ich sehe, sind weit weg. Es gibt natürlich außer den Augen, die ich so habe, ja noch andere Augen. Innere Augen zum Beispiel. Oder kennen Sie diesen etwas naiven Satz, wo jemand sagt, ich glaube nur, was ich sehe? Ich höre den ganz selten zum Glück, aber manchmal schon. Stellen Sie sich einen Blinden vor und dem sagen Sie, ich glaube nur, was ich sehe. Der Mann ist von Kopf bis Fuß beleidigt, als ob er ein Ungläubiger wäre. Es ist interessant, wir haben ja noch andere Augen. Und ich will gerade so einen Blinden noch einmal aufgreifen, eine blinde Frau in einem Altenheim. Und morgens kommt die Schwester in ihr Zimmer, um das Wasser in der Blumenvase zu erneuern. Sie hat mit der Dame noch nicht gesprochen, das käme erst später. Und während sie da so hantiert, fragt diese alte Dame sie, sagen Sie, belastet Sie heute irgendetwas? Sagt sie, ja, woran merken Sie das? Ich habe doch gar nichts gesagt. Sagt sie, ja, an der Art, wie Sie gehen. Und sagt, das stimmt, ich bin heute ein bisschen niedergedrückt. Das heißt, auch Leute, die eigentlich nach außen hin gar nichts sehen, können etwas wahrnehmen, etwas erkennen. Die Frage, mit welchen Augen kann ich diesen Stern erkennen, von dem hier die Rede ist? Was ist das für eine Persönlichkeit, um die es hier geht? Wir können ja manches sehen und da gibt es so eine nette Erzählung, wo ein Junge neben einem Bildhauer steht und sieht, wie der da so einen Mordsklotz bearbeitet mit Meißel und Hammer. Und irgendwann wird es dem Jungen zu langweilig, er geht weg. Nach vielen Tagen kommt er wieder und sieht, dass aus diesem Stein heraus ein Löwe entstanden ist. Und er fragt den Bildhauer, wie hast du diesen Löwen gefunden in dem Stein? Und er sagte, ja, ich habe den in dem Stein gesehen und da habe ich ihn rausgeholt. Was waren das für Augen, die hier gesehen haben, die den Löwen in dem Stein gesehen und ihn herausgeholt haben? Wieder ein ganz anderer Blick. Dieser Bileam sagt, ich sehe ihn von Ferne, diesen Stern. Und als Jesus kam, sagte er, ich bin nicht der Stern, sondern ich bin das Licht der Welt. Ein Stern leuchtet ja, also ich bin da, um euch Existenzerhellung zu geben. Ich bringe euch das Licht der Liebe, das Licht der Vergebung. Ich bin bereit, euch zu trösten, euch Freude zu schenken und ein Vertrauen zu ermöglichen, nicht nur zu Menschen, sondern auch zu eurem himmlischen Vater. Ja, wann erkenne ich diesen Stern und wie? Wann kann ich sagen, dass ich Jesus kenne? Er ist ja dieser Stern. Wenn ich meine Sprüche gut auswendig gelernt habe, wenn ich Johannes 3, Vers 16 auswendig kenne, so sehr hat Gott die Welt geliebt, kenne ich dann schon Jesus? Ein berühmter Philosoph namens Feuerbach sagte mal, dass alles eigentlich nur Einbildung ist. Wir projizieren unsere Ideale in irgendeine nicht vorhandene Figur, die nennen wir Jesus, irgendein Über-Ich, und dann beten wir den an. Ein anderer Theologe natürlich, der am Ende des Krieges hingerichtet wurde, Bonhoeffer, sagte, wahres Erkennen liegt hinter dem Anerkennen. Das heißt, ich erkenne Gott nur, wenn ich ihn anerkenne. Und vielleicht ist Ihnen dieser Name Pascal ein Begriff, dieser bedeutende katholische Mathematiker, der vor vielen Jahrhunderten schon lebte, der durch eine Wette unter anderem berühmt wurde, wo ein Fürst zu ihm kam und sagte, wie kann man denn diesen Gott kennenlernen? Und er sagte, ja, versuch es doch einfach, lebe mal so, als ob es Gott gäbe. Tu mal so, als ob. Und dann wirst du schon merken, ob das stimmt. Und er sagte, und verliere ich da nicht irgendwas dabei? Ich sagte, was willst du verlieren dabei? Dabei kann man gar nichts verlieren, nur etwas gewinnen. Lebe einmal, als ob es Gott gäbe, als ob Jesus real wäre. Und das hat dieser Mann getan und entdeckt, es stimmt. Es ist nicht nur eine Einübung, die ich jetzt getroffen habe. Dieser Jesus ist wirklich eine reale Person. Ich denke an einen Freund, der eine gläubige Mutter hatte, aber das Ganze so als Teenager dann ablegte, wie das ja viele so tun, und als junger Mann dann so seine Zweifel und Fragen hatte. Er ist Ingenieur geworden und irgendwann sagt ihm mal jemand, weißt du, du hast so nette Theorien über Gott, die stimmen aber alle nicht. Hast du denn schon mal ausprobiert, Jesus kennenzulernen? Was heißt hier ausprobiert, Jesus kennenzulernen? Meine Mutter kannte ihn, wir haben zu Hause immer gebetet, das kenne ich doch. Sagt er, ja, in der Bibel steht, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Hast du schon mal gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben? Sagte ich, eigentlich nicht. Sagte er, na gut, wenn du Ingenieur bist, macht man ja Versuche, man baut eine Versuchsanordnung auf, beschreibt sie, führt den Versuch durch und sagt hinterher, es hat geklappt oder es war eine Pleite. Und du kannst dir nicht behaupten, dass es Jesus nicht gibt, wenn du diese Versuchsanordnung noch nie ausprobiert hast. Und dieser Freund sagte, eigentlich hast du recht. Und dann hat er da gebetet, saßen beide auf einer Wiese. Hey Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Fand ich gut formuliert. Er hat seinen Zweifel in das Gebet gepackt. Wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Du kannst dir was draus machen. Das ist jetzt etliche Jahre her. Und ich denke, dass inzwischen Jesus aus diesem Leben eine ganze Menge gemacht hat. Durch Jesus kommt eine neue Orientierung ins Leben. Ich entdecke den Sinn meines Lebens, indem ich nicht mehr zu meiner Ehre lebe, sondern anfange, nach seiner Ehre zu fragen. Und ich denke, Orientierung brauchen wir alle. Wir haben ja das schöne Lied gesungen, ich stehe an deiner Krippen hier, da heißt es, ich sehe dich mit Freuden an. Das heißt, es entsteht eine Nähe zu Jesus, nicht mit diesen Augen, ich habe Jesus noch nie gesehen, aber meine inneren Augen sehen ihn täglich und freuen sich über ihn. Ich denke, unsere Gefahr ist, dass wir Menschen bewundern, sozusagen die Starre bewundern, nicht die Vögel, sondern diese Persönlichkeiten, denen scheinbar alles klappt, die anerkannt sind, die nicht nach große Gewissensbisse haben irgendwo, die sich durchsetzen. Manche denken bei Sternen noch ein Stück höher, Sie glauben, dass Ihr Leben von Ihrem Geburtszeitpunkt abhängig sei, weil da irgendein Stern, Tierkreiszeichen für Sie maßgeblich wäre und verbinden sich dann eben ganz nach oben. Das finde ich sehr erstaunlich. Was sollen Sterne für mein Leben tun, da sie so weit weg sind von mir? Ich habe diesen Artikel über Tierkreis mal im Großen Bockhaus gelesen und eine interessante Entdeckung dort mitgeteilt bekommen, dass die Erdachse steht ja schräg, das wissen Sie, und die Erde dreht sich wie so ein Kreisel. Und da gibt es eine sogenannte, wenn ein Kreisel aufhört, sich zu drehen, steht er ja nicht mehr senkrecht, sondern so ein bisschen schräg und torkelt dann so langsam aus. Und so beschreibt, gibt es bei der Erde eine Präzession, das heißt eine Verschiebung auch der Sternbilder, die ja 360 Grad umfassen. Innerhalb von 25.000 Jahren laufen die einmal rund herum, das nennt man Präzession, wo sich dieser Kegelmantel ein Stück weit verschiebt. Zur Zeit Jesu stimmte das mal überein und heute stimmt es nicht mehr überein. Das heißt, was heute, wenn man sagt, oh, du bist im April geboren, dann wären eigentlich die Sterne für den März zuständig. Das heißt, es hat sich schon um 2000 Jahren um ein Zwölftel ungefähr verschoben. Und daran sieht man, dass es wirklich eigentlich nur noch ein Glauben an Sterne ist. Mit den eigentlichen Sternen hat es gar nichts mehr zu tun. Vielleicht für manchen eine interessante Mitteilung. Ich glaube lieber an den einen Stern, der mir so nahe ist, dass er sogar bereit ist, in mir zu leben, mit dem ich jeden Tag rede, und glaube, dass dadurch Orientierung in mein Leben gekommen ist, die mir Freude macht. Jesus schenkt einen bleibenden Lebenssinn, er schenkt auch Frieden und er verändert. Ich nehme an, heute wird bei einigen zu Hause die Kamera betätigt, zumal falls irgendwo Enkelkinder auftauchen sollten, die dann unter dem Weihnachtsbaum Lieder singen, mit Flöte vielleicht noch spielen. Und das hält man dann fest für die Zukunft. Bei so einer Kamera muss immer irgendwann einmal der Verschluss aufgehen, damit Licht hineinfällt und dann kann sich ein Film entwickeln, ein Bild entwickelt werden. Und ich denke, bei uns ist das ganz ähnlich, dass irgendwo in meinem Leben sozusagen der Verschluss aufgehen muss, um diesem Licht Gottes in Jesus Raum zu bieten und zu sagen, wenn es dich gibt, dann mach etwas aus meinem Leben. Ich denke an einen Mann, der drei Söhne hat. Die haben sich, wie so Söhne das manchmal gerne tun, lebhaft gestritten. Er hat zwei davon auf eine christliche Freizeit geschickt und als sie wiederkamen, hatten sie den Glauben irgendwie begriffen und stritten sich nicht mehr. Sagt er, klasse, nächstes Jahr schicke ich den dritten da auch hin. Mal sehen, ob das auch so klappt. Es klappte, der dritte hat den Glauben dort auch begriffen und dann haben sich alle drei nicht mehr gestritten. Ich denke, Brüder kabbeln sich immer mal, aber zwischen richtig aggressivem Streit und Kabbeln gibt es ja große Unterschiede. Es heißt, durch Jesus kommt Frieden ins Leben. Oder da ist jemand, der als Ehepartner durchaus auch seine Blicke ein bisschen jenseits der Partnerschaft streifen lässt. Und da gibt es ja auch noch viele hübsche, nette Leute, die auch Zeit haben und auch irgendwo mal zu treffen sind. Und dann kommt so jemand zum Glauben an Jesus und stellt plötzlich fest, ich glaube, ich gehöre nur zu einem Partner, zu dem ich vor ein paar Jahren mal öffentlich Ja gesagt habe. Und alles andere möchte ich unter die Vergebung bringen und ab jetzt diesem einen Partner wirklich treu sein. Eine neue Orientierung durch Jesus im Leben und in einer Partnerschaft. Oder jemand verändert seine Zeiteinteilung oder er bekommt einen freien Rücken durch Vergebung. Und ich denke, allemal wird Liebe zu Gottes Wort entstehen, wenn ich Jesus liebe. Ich finde so ein Buch sehr hilfreich, so eine neue Übersetzung der Bibel, um einfach auch da Gottes Fahrplan für das eigene Leben ein bisschen zu studieren. Natürlich gibt es Widerstand. Dort, wo Licht ist, gibt es immer auch Finsternis. Ich erinnere mich an einen Abend, Studentenabend in Heidelberg. Da haben wir so abends so Teeabende gemacht mit Themen in einem sehr netten Studentenkeller. Und da kamen so viele Leute, dass wir mehr Stühle brauchten. Ging ich in den Nebenraum unten im Keller, das war, und holte da ein paar Stühle, machte das Licht an und dachte, nanu, ist hier der Fußboden, bewegt er sich? Boah. Ja, was geschah? Da waren lauter so schöne, große, schwarze Tiere. Sie kennen die Kakerlaken. Und als ich das Licht anmachte, machte ich, und sie verschwanden alle. Ich konnte dann die Stühle holen, ohne sie mir weiter betrachten zu müssen. Sie waren alle weg. Und ich denke, dort, wo Menschen von Gottes Licht ergriffen werden, gibt es auch diese Absatzbewegung. Nichts wie weg. Das ist nichts für mich. Natürlich vorübergehend schon mal, aber bleibend, nee, möchte ich nichts damit zu tun haben. Und dann werden Forderungen an Christen gestellt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der mir genau erklärte, was ich als Christ alles tun müsste. Er war übrigens keiner, aber er wusste genau, was ich als Christ alles in meinem Leben umsetzen müsste, damit mein Leben echt wäre. Ich denke an einen bekannten deutschen Philosophen und Schriftsteller, der sagte, Christen müssten erlöster aussehen, dann würde ich auch einer werden. Also, jetzt laufen wir alle mit einem netten Lächeln herum, schauen erlöst aus. Meinen Sie, dadurch würde derjenige zum Glauben kommen an Jesus? Ich denke, wenn ich die Bedingungen eines anderen erfülle, werde ich ihn nie gewinnen. Licht erfüllt keine Bedingungen. Das Licht unterwirft sich nicht mir, sondern ich unterwerfe mich den Bedingungen des Lichtes. Und da gibt es so eine nette Erzählung, wo ein Fürst überlegte, welchem seiner zwei Söhne er seine Herrschaft übertragen sollte nach seinem Tod. Und er wusste nicht genau, wer der Bessere ist. Und er sagte, wer von euch mit dem wenigen Geld, was ich ihm gebe, meine Thronhalle hier füllen wird, den werde ich als Nachfolger einsetzen. Der eine kaufte für das wenige Geld gedroschenes Zuckerrohr, ausgepresstes Zuckerrohr und füllte die Thronhalle, es reichte für die ganze Halle, obwohl er nur wenig Geld hatte. Der andere, nachdem es wieder rausgeräumt war, brachte einen kleinen Gegenstand mit und stellte ihn in die Mitte und zündete ihn an, es war eine Kerze. Und damit erfüllte er diesen ganzen Raum. Und der Vater sagte, das gefällt mir viel besser als dieses gedroschene Stroh und du wirst mein Nachfolger. Licht vertreibt Finsternis, nicht umgedreht. Dort, wo eine Lichtquelle ist, wird Finsternis erfüllt. Man kann höchstens die Lichtquelle vernichten, dann weicht das Licht, aber Licht selber würde immer Finsternis vertreiben und ich finde das sehr gut so. Heute verliert die Kirche immer mehr an Einfluss, sie hat in der Gesellschaft immer weniger zu sagen. Manche hält Jesus nicht für einen Stern, sondern nur für eine Sternschnuppe, die so mal vom Himmel gefallen ist, so wie das Gute eben leider immer scheitert. Irgendwo ist sie verglüht, wir wissen noch von ihr, aber sie hat eigentlich keine Bedeutung mehr. Ich denke, Jesus ist ein Stern und was unserer Gesellschaft heute fehlt, sind verbindliche Werte. Wenn ich Jesus immer mehr abhalftere, sage, das interessiert mich nicht, dann muss ich meine eigenen Werte finden. Und es ist ja interessant, wie die Politik immer mehr unserem obersten Gericht im Lande die Verantwortung überträgt, Werte zu finden, die sie selber nicht mehr definieren kann. Dort, wo Jesus weicht, wird es eben ein bisschen grau und grau und inzwischen ist dann irgendwann doch alles recht. Hier heißt es, ein Stern steigt auf, also eine berühmte Persönlichkeit, auch ein Zepter, also ein König. Könige sind bei uns heute eigentlich nur noch Touristenattraktionen, irgendwie sowas, eine Symbolfigur für einen Staat, mit dem man Staat machen kann, mit dem man Herzblattgeschichten füllen kann, wenn man die entsprechende Zeitung hat. Ist Jesus auch so eine blasse Königsfigur, irgendjemand, den man in irgendeiner Weise noch verehrt, weil er Bedeutung hat? In diesem Jahr haben wir ja eine Prinzess auf Harz zu Grabe getragen. Die halbe Welt hat mitgetrauert, als dieser Stern unterging. Es war eine Art Abgesang auf sie. Ist Jesus auch so etwas wie ein Prinz auf Harz? Jemand, der von innen her Menschen gewinnt, aber nicht als Abgesang, sondern als aufgehender Stern, einer, der bleibt? Wir singen manchmal das Weihnachtslied und in einem Lied heißt es, heute schleust er wieder auf die Tür. Er schließt die Tür auf, das heißt, er schenkt Zukunft. Und ich denke, das brauchen wir in einer Zeit, in der es immer dunkler wird, eine persönliche Zukunft, in der es Licht ist. Mancher erlebt Sternstunden in seinem Leben, wo ihm irgendetwas klar wird. Und ich finde es gut, wenn jemand eine Sternstunde mit Jesus erlebt, wenn er spürt, da ist einer, der mich kennt und liebt. Und er ist mir so nahe wie das Wort in meinem Mund. Ich brauche ihn nur anzureden. Und schon habe ich Kontakt mit ihm, auch wenn ich ihn bis heute noch nie gesehen habe. Das wird erst noch kommen, jenseits der Todesgrenze. Ich wünsche jedem von uns viele gute Sternstunden mit diesem Stern. Aber es gibt natürlich auch andere Sternstunden, die ihr vermittelt. Wenn man den richtigen Partner entdeckt fürs Leben, kann es auch eine Sternstunde sein. Wenn man Bewahrung erfährt in einem Unfall, wo eigentlich selbst ein Polizist die Augen reibt und sagt, erstaunlich, dass Sie da noch lebend rausgekommen sind und sogar unverletzt, ist das auch eine Sternstunde. Es gibt viele solche Stunden, aber es wäre schön, wenn wir den einen Stern darüber ehren. Weihnachten, ein Fest des Lichtes, ein heiß umkämpftes Fest. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, in der Nähe von Weihnachten gibt es meistens ziemlich viele Unglücksfälle, wenn Sie mal so die Zeitung lesen, Fernsehen hören und schauen. Es gibt viele Todesfälle teilweise auch. Es gibt viele Familien, die sich regelmäßig an Weihnachten streiten oder Mitarbeiter, die sich in die Haare kriegen. Vielleicht auch unter Ihnen, die es schon gekriegt haben oder noch werden. Es ist ein umkämpftes Fest, weil einfach Licht und Finsternis miteinander kämpfen. Und ich freue mich, dass Jesus als Licht immer der Sieger ist. Er kann Streit vertreiben, er kann Versöhnung geben, er kann Liebe dort entfalten, wo vielleicht bisher Kälte war. Und er kann uns auch einen Glanz für die Zukunft schenken, ganz persönlich. Ja, unsere Weihnachtssterne, ich meine jetzt mal die Blumen, hielten früher bei uns bis Ostern. Heute sind sie schlechter geworden, meistens lassen sie schon nach ein paar Tagen oder Wochen die Blätter fallen und werden dann entsorgt. Aber dieser Weihnachtsstern hier hält ein ganzes Jahr und das nächste Jahr auch noch. Ich nehme an, Sie haben viele schöne Geschenke erdacht, die Sie verteilen oder auch bekommen werden. Sie immer die Frage, wie lange hält so ein Geschenk? Rasierwasser, naja, vielleicht ein halbes Jahr. Schlips kann man auch 3 Jahre tragen. Wenn Sie eine schöne Blume haben, je nachdem, ob Schnittblumen sind, vielleicht 14 Tage. Natürlich, wenn Sie einen Rasierapparat haben, vielleicht schafft das ja auch auf 5 Jahre. Aber das, was dieser Stern Jesus mir schenkt, hält immer. Es ist das ewige Leben. Das heißt, eine ewige Liebesbeziehung zu einer Person, die mir sehr nahe ist. Und das wünsche ich jedem von uns, dass er sich darüber freut. Da ist ein Licht, das mir leuchtet, egal wie es um mich herum aussieht und das mich nie verlässt und täglich mir Sternstunden ermöglicht. Ich will noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, du weißt, was das dem Einzelnen bedeutet, dass du dieser Stern bist, das heißt ein Licht der Liebe, aber auch der Orientierung im Leben. Segne uns in der Nähe zu dir, aber auch zueinander. Amen.